Im Jahr 1952 erschien in den Vereinigten Staaten das Buch Der unsichtbare Mann, The Invisible Man. Ralph Ellison heißt der Autor von dem Buch. In dem Buch geht es um einen farbigen Mann, einen Mann mit schwarzer Hautfarbe, der im ganzen Roman über namenlos bleibt. Der Mann hält sich für unsichtbar. Aber es ist keine körperliche Unsichtbarkeit, er ist kein Geist oder irgendwie ein seltsamer Mensch mit komischen Eigenschaften. Eigentlich ist er sichtbar. Eigentlich müssten ihn die Leute sehen, denn er hat ja einen Körper. Er ist eigentlich ein Mensch wie jeder andere, aber die Menschen schauen durch ihn hindurch, weil er eine dunkle Hautfarbe hat. Der Mann ist schwarz und deshalb wird er so behandelt, als wäre er gar nicht da. Es geht um so eine Art soziale Unsichtbarkeit. Es gibt Menschen in unserer Gesellschaft, die werden nicht in gleicher Weise wahrgenommen wie andere Menschen. Die bekommen nicht die gleiche Aufmerksamkeit wie die normal weiße Mehrheitsgesellschaft. In Deutschland sind das vielleicht weniger so farbige Menschen, sondern eher Kopftuchfrauen, Bettlerinnen, Menschen, die nicht gut Deutsch sprechen, Menschen, die in abgetragener Kleidung unterwegs sind. Solche Menschen, denke ich. Ich merke das manchmal bei mir selber auch, dass ich solche Menschen sehe und dann gleich wieder wegschaue. Dass Menschen mit bestimmten Eigenschaften von mir nicht die gleiche Aufmerksamkeit bekommen wie andere Leute, obwohl ich das nicht will. Es gibt Menschen am Rand unserer Gesellschaft, die stehen nicht in der Mitte, da wo jeder so seinen stolzen Platz hat, da wo jeder einen unstrittigen Platz hat, sondern es gibt Menschen, die stehen am Rand. Und dieser Raum am Rand, der wird ihnen auch noch streitig gemacht. Zum Beispiel stehen sie am Rand, weil sie arm sind, weil sie nicht gut Deutsch sprechen, weil sie aus dem Ausland kommen, weil sie vielleicht wenig Bildung haben. Das wäre eigentlich gar nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm, aus dem Ausland zu kommen. Es ist nicht schlimm, nicht gutes Deutsch zu sprechen. Aber sie bekommen eben nicht die gleiche Aufmerksamkeit wie die anderen. Wenn sie unabhängig von ihrem Status, von ihrer Herkunft einen Platz in der Mitte bekommen würden, dann wäre das andere vielleicht gar nicht so wichtig, aber tatsächlich werden sie ignoriert, sie werden unsichtbar gemacht, sie werden an den Rand gedrängt. Und es ist eben diese Unsichtbarkeit, die ist das eigentlich Schlimme, denn diese Unsichtbarkeit, die nimmt die Würde weg. Auch wenn du arm bist, auch wenn du keine guten Sprachkenntnisse hast, wenn du wenig Bildung hast, dann kannst du trotzdem ein guter Mensch sein. Du kannst dich trotzdem politisch engagieren, du kannst dich überhaupt in der Gesellschaft engagieren. Aber wenn du einfach übersehen wirst, wenn du ignoriert wirst, wenn du nicht gleichberechtigt auf einer Ebene mitsprechen kannst, dann bist du eben abgedrängt, dann wird dir die Würde genommen. Und das sind oft Menschen, die eben in der Mitte stehen, die die anderen nach außen drängen, vielleicht ohne, dass sie es wollen. Vielleicht tun sie es einfach unbewusst. Ohne Absicht. Und so war das auch schon vor tausenden von Jahren in der Bibel. Da gibt es auch so eine Geschichte, wie jemand an den Rand gedrängt wird, wie jemand unsichtbar gemacht wird. Und vielleicht werdet ihr überrascht sein, wer in dieser Geschichte die Bösen, sage ich mal, sind. Die Leute, die anderen nichts Gutes tun. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 16. Abrams Frau Sarai blieb kinderlos. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin namens Hagar. So sagte sie zu ihrem Mann: Du siehst, der Herr Gott hat mir keine Kinder geschenkt, aber vielleicht kann ich durch meine Sklavin zu einem Sohn kommen. Ich überlasse sie dir. Abraham war einverstanden und Sarai gab ihm die ägyptische Sklavin zur Frau. Er lebte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Hier muss ich jetzt mal kurz einhaken, weil sich das für uns sehr seltsam anhört. Also zunächst einmal, es geht um Abram und Sarai. Das sind die beiden, die später in der Bibel Abraham und Sarah genannt werden. Und dann gibt es noch die Sklavin Hagar. Heute sind wir ja alle froh, dass die Sklaverei abgeschafft wurde. Auch wenn es ja immer noch, sage ich mal, sklavenähnliche Abhängigkeiten gibt, es gibt auch noch Menschenhandel, es gibt immer noch schlimme Dinge. Aber die Sklaverei ist in unserer Gesellschaft nicht der Normalfall. Und das war in der Antike, wo diese Geschichte spielt, war das anders, da war das normal. Da konnte sich niemand eine Gesellschaft ohne Sklaven vorstellen. Da war das normal, dass man Sklaven hatte und da war das auch, naja, nicht ganz normal, aber es war sozusagen auch innerhalb des Vorstellbaren, dass eben die Sklavin dem Mann, dem Herrscher sozusagen zur Frau gegeben wird, als Zweitfrau. Denn damals war das wirklich entscheidend Wichtige, dass eine Familie Nachkommen hat. Es mussten unbedingt irgendwie ein männlicher Nachkomme musste unbedingt her, damit die Familie abgesichert ist, damit die Linie sozusagen weitergeht. Und da war es der damaligen Gesellschaft auch recht, dann konnte auch ein Mann zwei Frauen haben oder noch mehr. Hauptsache, da kam ein männlicher Nachkomme irgendwie dabei raus, damit die Familie nicht ausstirbt. Und Ehe war damals auch noch was anderes, was wir heute darunter verstehen. Heute verstehen wir da zwei Menschen drunter, die auf Augenhöhe eine gleichberechtigte Partnerschaft, sage ich mal, möglichst bis zum Tod miteinander führen. Aber damals war Ehe vor allen Dingen eine Institution, um die Familie zu erhalten. Da mussten unbedingt Kinder her. Zur Not dann eben mit mehreren Frauen und einer Sklavin als Frau. Aber das ist natürlich nicht so einfach mit den mehreren Frauen. Das merkt man auch gleich in der Geschichte. Denn für Abraham ist die Sklavin jetzt eine Frau. Also in gewisser Weise ist die Sklavin irgendwie nach oben geklettert in der Hierarchie der Gesellschaft. Oder sie ist vom Rand in die Mitte gekommen, sage ich mal. Aber gleichzeitig ist sie immer noch eine Sklavin und Sarai ist immer noch die Herrin. So, und das bringt Probleme mit sich, das werden wir jetzt sehen. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie ein Kind bekommen würde, begann sie, auf ihre Herrin herabzusehen. Da sagte Sarai zu ihrem Mann: Mir geschieht Unrecht und du trägst dafür die Verantwortung. Ich habe dir meine Sklavin überlassen. Seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Ich rufe den Herrn als Richter an. Abraham erwiderte: Sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Daraufhin ließ Sarai Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten. Da lief Hagar davon. Die Sklavin sieht auf die Herrin herab. Und die Herrin spürt es. Sarai sagt: Die Sklavin verachtet mich. Wenn wir diese Worte im hebräischen Text anschauen, dann steht für herabsehen oder für verachten so die gleiche hebräische Formulierung. Da steht: Sie wurde gering in ihren Augen. Gering, ich bin in Hagars Augen gering geworden. Verachtung und Entwürdigung haben etwas damit zu tun, wie die Augen sich verhalten. Wenn die Augen über jemanden einfach hinweggehen, sich sozusagen nicht jemanden wirklich anschauen, nicht wirklich jemand Kontakt aufnehmen, dann steckt in den Augen Verachtung und Entwürdigung. Wie vorhin die Geschichte vom unsichtbaren Mann. Da gehen die Augen sozusagen durch diesen Menschen hindurch. Sie machen ihn die Augen, machen den Menschen unsichtbar. Und dadurch wird ihm die Gleichberechtigung, dadurch wird ihm die Aufmerksamkeit, dadurch wird ihm die Würde genommen. Und hier in der Geschichte ist es andersrum. Die Sklavin ist irgendwie aufgestiegen und jetzt hat sie im Bauch sozusagen den potenziellen Stammhalter der ganzen Familie. Also sie ist jetzt wirklich sehr wichtig für die ganze Familie und auch für das Oberhaupt der Familie, den Abraham. Und jetzt, wo sie in die Mitte gekommen ist, jetzt drängt sie auf einmal ihre Herrin so ein bisschen an den Rand und versucht, ihre Herrin unsichtbar zu machen. Und die Herrin, die wehrt sich. Also jetzt, wenn man die Geschichte so weiterliest, da sieht es so aus, als wäre die Sarai die Böse in der Geschichte, ne? Weil sie wird sozusagen von der Sklavin verachtet oder sie spürt ja nur diesen Blick. Also es wird ja gar nicht gesagt, was sie konkret macht, die Sklavin, aber die Herrin spürt sozusagen diesen verachtungsvollen Blick. Und daraufhin lässt sie die schwangere Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten. Die nimmt sie richtig hart ran. So, sie geht sozusagen so schlecht mit der Hagar um, dass die Hagar schließlich davonläuft in die Wüste. Jetzt denken wir, die Sarai wäre die Böse in der Geschichte, aber sie macht eigentlich zunächst einmal etwas Gutes. Sie sucht den Kontakt mit dem Abraham. Und der Abraham in der damaligen Familie war sozusagen der Mann, das Oberhaupt und der Familienrichter gleichzeitig. Und der Abraham soll sozusagen in dem Konflikt zwischen den beiden Frauen vermitteln. Er soll der Mediator sein und soll dafür sorgen, dass die Frauen sich auf Augenhöhe begegnen oder dass da die Verhältnisse wieder gerade gerückt werden. Er soll sozusagen Sichtbarkeit wiederherstellen. Und was macht der Abraham? Er macht gar nichts, macht er. Gar nichts. Mach mit deiner Sklavin, was du willst, sagt er. Das ist feige. Das ist verantwortungslos. Manchmal ist es ja besser, dann sieht man, wenn zwei Leute sich streiten und dann halte ich mich lieber raus, damit der, nicht noch, der Streit noch irgendwie größer wird. Manchmal ist das gut. Aber der Abraham, der ist eben eine Respektsperson, der hat hier die Verantwortung und der hätte sich engagieren müssen. Der hätte seine Stellung dazu nutzen müssen, um dafür Respekt zu sorgen, um für ein respektvolles Miteinander zu sorgen. Aber, weil das geht ja, also die kinderlose Herrin und die Sklavin mit dem Stammhalter im Bauch, die können sich auch mit Respekt begegnen, wenn das sozusagen der Mann vormacht oder wenn der das einfordert. Aber er macht eben nichts und dann geht die Geschichte so weiter, wie sie weitergeht. In der Wüste rastete Hagar bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Da kam der Engel des Herrn zu ihr und fragte sie: Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du? Wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, antwortete sie. Da sagte der Engel: Geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft. Und trotz seiner Brüder wird er leben. Hagar rief: Habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen: Du bist der Gott, der mich anschaut. Darum nennt man jenen Brunnen Beer Lahairoi, Brunnen des Lebendigen, der mich anschaut. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Gott begegnet der Sklavin in der Wüste. Für mich ist diese Begegnung, diese Geschichte von Gott und Hagar sehr wertvoll, sehr bedeutungsvoll. Denn Gott wendet sich dieser Person zu, die ungerecht behandelt wurde. Geht zu der Frau, die Hilfe benötigt. Er geht zu der, die nicht mal mehr nur am Rand steht, sondern die schon außerhalb der Gesellschaft ist. Zu diesen Leuten, diese Leute sucht er auf. Hagar ist ja mittlerweile in der Wüste, sie ist im Ödland, an dem Ort außerhalb des Kulturbereichs sozusagen. Und genau dort sucht Gott sie auf. Gott sieht sie, für die anderen ist sie unsichtbar, aber Gott sieht sie. Und Hagar gibt Gott einen Namen. Das ist etwas Besonderes, denn sie ist die erste Person in der Bibel, die Gott einen Namen gibt. Also wenn ihr von vorne die Bibel lest, da kommen tolle Geschichten, da wird von der Erschaffung der Welt berichtet, da kommen die Urgeschichten, da kommt die Berufung von Abraham und Sarai. Aber eben erst hier im 16. Kapitel, da bekommt Gott einen Namen und im Laufe der Bibel wird er noch viele Namen bekommen. Aber der erste Name ist dieser: Du bist der Gott, der mich anschaut. Du bist der Gott, der mich sieht. Vor den Menschen bist du unsichtbar, sie wollen dich nicht anschauen, aber Gott sieht dich. Gott ist ein Gott, der dich ansieht. Sein Gesicht leuchtet, wenn er dich anschaut. Sie ist gnädig. Gott wendet dir sein Angesicht zu und schenkt dir seinen tiefen Frieden. Wir Menschen leben davon, dass wir angeschaut werden, dass wir Aufmerksamkeit bekommen. Sehen und gesehen werden, das gehört uns wie das tägliche Brot. Kleine Kinder machen das direkt und ohne Scham, ne? Die gehen irgendwo hin, wenn sie etwas sehen wollen. Ja, wir kennen das ja, manchmal kommen hier Kinder einfach nach vorne, wenn sie etwas sehen wollen, hier vorne im Gottesdienst. Es ist egal, dass man eigentlich auf seinem Stuhl sitzen bleibt. Kinder machen das einfach, die kommen nach vorne, wenn sie was sehen wollen. Und wenn sie gesehen werden wollen, die kleinen Kinder, dann fordern die Aufmerksamkeit, komme was wolle. Also da wird auch mal geschrien und getobt. Ganz egal, ob das den Eltern peinlich ist oder wie die Eltern damit umgehen. Kinder fordern ihre Aufmerksamkeit ein und müssen erst lernen, dass man eben nicht immer zu aller Zeit 100% das bekommt, was man gerne haben möchte. Ne, bei Babys, da ist es noch anders, bei Babys, da wird jeder kleine Pups noch aufmerksam beobachtet. Aber wenn Kinder halt älter werden, dann müssen sie damit klarkommen, dass sie nicht immer ihr Bedürfnis erfüllt bekommen. Und wenn Kinder dann älter werden, sage ich mal, wenn Kinder in die Pubertät kommen, dann ist auf einmal die Aufmerksamkeit von den Eltern nicht mehr wichtig. Dann wollen sie gesehen werden, aber nicht mehr von den Eltern, sondern von den Freundinnen und Freunden. Dann ist die Frage entscheidend, wie sehen mich meine Freundinnen und Freunde? Wie sehe ich in ihren Augen aus? Bin ich so akzeptiert? Kann ich so bleiben? Kann ich dieses oder jenes tun? Oder verliere ich dadurch Respekt? Verdrehen die anderen ihre Augen, wenn sie mich sehen? Oder fangen ihre Augen an zu leuchten, wenn sie mich sehen? Ja? Wie bin ich in den Augen der anderen? Das ist für Jugendliche extrem wichtig. Ist auch für uns Erwachsene auch noch wichtig. Aber für Pubertierende, glaube ich, extrem. Wenn Jugendliche dann erwachsen werden, dann haben sich diese Fragen vielleicht schon erledigt, aber dann ist vielleicht das gesellschaftliche Ansehen von Bedeutung. Ne? Was habe ich in meinem Leben erreicht? Welche Stellung habe ich in der Gesellschaft bekommen? Was für ein Ansehen? Ne? Wie sieht mich die Gesellschaft an? Das wird dann vielleicht zu einem Faktor der Aufmerksamkeit. Also ihr merkt, in allen Bereichen des Lebens spielt es irgendwie eine Rolle, wie wir sehen und wie wir gesehen werden. Wir leben davon, dass wir angeschaut werden. Und gerade wenn uns die Aufmerksamkeit von Menschen fehlt, dann brauchen wir die Aufmerksamkeit Gottes. Und auch Gottes Aufmerksamkeit ist leider nicht immer so, wie wir es gerne hätten. Also wir gucken mal in diese Geschichte von der Hagar. Erst beginnt dieses Gespräch ganz nett. Gott fragt erstmal, wohin gehst du, woher kommst du, wohin gehst du? Obwohl er das vielleicht auch weiß, aber er fragt trotzdem erstmal, er lässt sie ihre Geschichte erzählen. Und dann hat er aber eine sehr pragmatische Anweisung für Hagar, denn er sagt zu ihr, geh dorthin, wo du hergekommen bist. Geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Das ist erstmal sehr schwierig bestimmt, das ist hart für die Hagar. Aber vielleicht ist es so das Vernünftigste, weil dort hat sie zumindest eine sichere Unterkunft, dort kann sie ihr Kind sicher zur Welt bringen, da hat sie auch einen Status, weil sie ist ja immerhin jetzt die Zweitfrau von Abraham. Also dort hat sie zumindest ein sicheres Leben. Diese Anweisung Gottes ist sehr pragmatisch, sage ich mal. Sehr lebenspraktisch vielleicht, aber nicht unbedingt schön. Das Schöne, das Hoffnungsvolle kommt dann im zweiten Teil von Gottes Ansage. Da sagt Gott, du wirst viele Nachkommen haben und dein Sohn wird ungezähmt wie ein Wildesel sein, ein starker Mann, der trotz seiner Brüder sein eigenes Leben lebt. Aus diesen Versen lernen wir, dass Ismael auch unter der Verheißung Gottes steht. Nicht nur Isaak, den Sohn, den Abraham und Sarai dann später noch bekommen werden, auf wunderbare Weise, nicht nur Isaak steht unter dem Segen Gottes, sondern auch Ismael. Denn Gott ist ein Gott, der anschaut, der gerade diejenigen anschaut, die am Rand stehen, die unsichtbar sind, die ignoriert und gedemütigt werden. Lasst uns daran denken, wenn wir Menschen auf der Straße begegnen. Lasst uns die Menschen, die vielleicht für andere unsichtbar sind, lasst uns die gerade anschauen mit Aufmerksamkeit. Und lasst uns daran denken, dass gerade über diesen unsichtbaren Menschen die Augen Gottes besonders glänzen. Amen.